Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Dinser. Hallo und herzlich willkommen. In Polen ist heute Fronleichnam und damit ein freier Tag, für viele auch der Beginn eines langen Wochenendes. Wir nehmen das zum Anlass, die Tagespolitik einmal ruhen zu lassen und uns diesmal ganz der Kultur zu widmen. Wir reisen nach Zielona Góra, wo eines der ältesten Kinos des Landes seit Jahren auf neues Leben wartet. Beginnen wollen wir aber in Warschau mit einer Fortsetzung unserer Sendereihe über einen der berühmtesten Söhne der Hauptstadt, Fryderyk Chopin. Chopin verließ Warschau als junger Mann und kehrte nie wieder in seine Heimat zurück, und doch befindet sich ein Teil von ihm bis heute im Herzen der polnischen Hauptstadt. In der sechsten Folge unserer Chopin-Reihe besuchen wir die Heiligkreuz-Basilika, in der seit dem 19. Jahrhundert Chopins Herz aufbewahrt wird. Es ist eine Geschichte über Krankheit und Abschied, über Erinnerung und die besondere Verbindung des Komponisten zu Warschau. Kamila Lutostańska nimmt sie mit auf eine akustische Reise durch die Stadt.
Wir stehen in der Heiligkreuz-Basilika in der Altstadt in Warschau. In einer der Säulen befindet sich das Herz von Frédéric Chopin. Es wurde nach seinem Tod aus Paris hierher gebracht. Was bleibt von Chopin? Darüber spreche ich mit Dr. Alexander Laskowski vom Chopin-Institut. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Laskowski, Chopins Herz wurde nach seinem Tod entnommen und nach Warschau gebracht. Das klingt heute fast befremdlich. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, Frédéric Chopins Herz gelangte gemäß seinen letzten Willen nach Warschau, damit er nach seinem Tod in seine geliebte Heimat zurückkehren konnte, mit der trotz seines Exils tief verbunden war. So, die Schwester des Komponisten Ludwika Jędrzejewicz schmuggelte das Herz im Jahr 1850 in einem Glas Alkohol nach Warschau, wo es in eine Säule der Heiligkreuzkirche eingelassen wurde. Und die Hauptgründe sind solche. Chopin, der dauerhaft in Paris lebte, konnte sich nie mit der Unmöglichkeit einer Rückkehr nach Polen abfinden. So er bat seine Schwester, das Herz nach seinem Tod zu entnehmen, wie befremdlich das heute klingt, und nach Warschau zu bringen. So, das war eine symbolische Geste der Rückkehr in seine Heimat. Aber es gab auch Angst, lebendig begraben zu werden. So, er wollte sicher sein, dass, wenn man ihn tot gesprochen hat, ist er wirklich tot.
Also er wollte nur, dass sein Herz nach Warschau zurückkehrt, nicht seine Leiche. Ich denke mir, das war auch wahrscheinlich unmöglich, Leichen zu transportieren damals.
Es war möglich, als zum Beispiel der große polnische Dichter Adam Mickiewicz aus Konstantinopel nach dem Tod transportiert wurde, aber der Chopin eigentlich wollte in Paris im Père Lachaise begraben sein.
Was wissen wir über Chopins letzte Lebensjahre? Wie krank war er eigentlich?
Ja, so die letzten Lebensjahre Frédéric Chopins waren von körperlichen Leiden, aber auch Trauer und einem unaufhaltsamen Gesundheitsverfall geprägt, der schließlich in seinem frühen Tod mit 39 Jahren gipfelte. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte dieser Zeit dargestellt. Krankheit und Aussehen. So, Chopin litt an fortgeschrittener Lungentuberkulose, die anhaltenden Husten, Atemnot, Bluthusten und extreme Erschöpfung verursachte, so das Leben war sehr schwer für ihn.
Woran ist er letztendlich gestorben? Wissen wir das ganz sicher?
Wir sind nicht 100% sicher. Also Frédéric Chopin starb am 17. Oktober 1849 in Paris, in Place Vendôme, im Alter von, wie ich sagte, 39 Jahren, höchstwahrscheinlich an einer tuberkulösen Perikarditis. Obwohl er zeitlebens an einer chronischen Lungenerkrankung litt, deuten Untersuchungen seines konservierten Herzens darauf hin, dass die direkte Todesursache Komplikationen der Tuberkulose waren, nicht die Lungentuberkulose selbst. Aber darüber diskutieren unsere Ärzte und Spezialisten noch heute. Es gab eine Obduktion, aber damals unterschied man zwischen diese verschiedenen Krankheiten nicht so fein wie heute. So deswegen sagte man einfach Tuberkulose.
Herr Laskowski, wer war bei Chopin in seinen letzten Stunden, aber auch in seinen letzten Tagen? In Paris.
So in den letzten Augenblicken seines Lebens war Frédéric Chopin von seinen engsten Freunden und seiner Familie umgeben, darunter seine Schwester Ludwika Andrzejewicz, aber auch Pater Alexander Jowowicki, der Priester, Delfina Potocka, eine Freundin, die, so sagt man, auch für ihn sang, als er krank lag. Auch Theophil Kwiatkowski, ein Künstler und eine gute Freundin, die Tochter von Chopins ehemalige Partnerin George Sand, diese Tochter Solange Clésinger hieß. So, das waren die wichtigsten Leute für Chopin damals.
Aber die Mutter und der Vater waren nicht dabei.
Der Vater war schon tot, die Mutter konnte nicht nach Paris kommen. Diese beliebte ältere Schwester Ludwika war da und das war eine große Unterstützung für den kranken Chopin.
Das muss für Chopin sehr schwer gewesen sein, also Emigration, keine Möglichkeit nach Polen zurückzukehren und dazu noch der Verlust seines Vaters, also der Tod seines Vaters.
Ja, er war sehr eng mit seiner Familie verbunden, auch mit dem Vater. So, das war ein großer Verlust. Und es war auch immer wichtig, dass der Vater ihm brieflich gute Räte gab. Und das vermisste Chopin nach seinem Tod, selbstverständlich.
Ja, und wissen wir, ob Frédéric Chopin wusste, dass er sterben wird? Wenn ja, dann ab wann?
Er war sehr krank und als er im Bett liegt, wusste er, dass der Tod näherte sich. Deswegen bat er einen Priester, zu ihm zu kommen und eine Konfession zu machen.
Wie lange dauerte die letzte Periode, also dass er schon sehr krank war? Waren das Wochen oder Tage? Denn wir wissen, er reiste früher nach Großbritannien und konzertierte dort, was auch einen schlechten Einfluss auf seine Gesundheit hatte.
Selbstverständlich, das schottische Klima war sehr schlecht für seine Gesundheit, das wissen wir, aber eigentlich müsste er auf diese Reise gehen, die von einer Freundin, aristokratischer, reiche Dame aus Schottland organisiert wurde, die Jane Stirling hieß. Damals, es war Jahr 1848, so es gab diese große Revolution europaweit und deswegen auch seine Schülerinnen waren nicht in Paris und Chopin musste sein Geld verdienen. Deswegen ist er auf diese Konzertreise nach England und Schottland gegangen. Aber wie ich sagte, das war sehr schlecht für seine Gesundheit. Diese kalte, feuchte Klima war sehr schlecht für die Tuberkulose. Und als er zurück nach Paris kam, fühlte er sich sehr, sehr schlecht. Aber die letzten Tage, so das war circa 2 Wochen, als er eine sterbende Person war. Und dann ist es am 17. Oktober gestorben.
wir sind in der Basilika hier in Warschau. Welche Bedeutung hatte dieser Ort im 19. Jahrhundert und welche Bedeutung hat er heute?
Es ist eine alte Kirche hier im Altstadt Warschau, die eigentlich im Jahr 1626 gegründet ist. Polen war immer eine sehr religiöse Nation, so Katholizismus spielte eine wichtige Rolle hier. Auch Fryderyk Chopin war eine gläubige Person. Und wie wir vorher sagten, spielt er auch Orgel in anderen Kirchen, eigentlich nicht hier, aber diese Kirche sehr zentral für Warschau ist und so bleibt es auch heute. Eine Kirche, wo viele wichtige Personen begraben wurden und eine Kirche, von dem es auch sehr viele patriotische Demonstrationen gab, so, das ist ein symbolischer Ort und seit Chopins Herz hier ist, ist das auch ein Symbol für den ganzen Welt geworden, ein Symbol polnischer Musik und polnischer Geist.
Das waren Kamila Lutostańska und Aleksander Laskowski vom Chopin-Institut mit der 6. Folge unserer Chopin-Reihe, aufgenommen in der Heiligkreuz-Basilika. Alle bisherigen Folgen finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Wir bleiben bei Orten, die Geschichte bewahren, wechseln aber nun von Warschau in den Westen Polens nach Zielona Góra. Dort steht eines der letzten erhaltenen Stummfilmkinos der Region. Vor 105 Jahren, als Kammerlichtspiele im damaligen Grünberg eröffnet, erlebte das Haus gefeierte Premieren der Weimarer Zeit, später auch die dunkle Phase der NS-Propaganda. Nach dem Krieg wurde es als Kino Nissa zum Symbol für Unterhaltung und Aufbruch, ehe es 2015 schloss. Heute hofft der Saal auf neues Leben und Stadtpräsident wie Einwohner sind sich einig, es wird höchste Zeit. Aus Zielona Góra berichtet Wojciech Osiński.
Es gilt als eines der letzten original erhaltenen Stummfilmkinos der Weimarer Republik. Das Kino Nissa in Zielona Góra im Lebuser Land in Polen. Vor über 100 Jahren gehörte Grünberg noch zu der damals neu geschaffenen deutschen Provinz Niederschlesien. Über die Leinwand der sogenannten Kammerlichtspiele flimmerten also vor allem Filme der im Ersten Weltkrieg gegründeten Produktionsfirma UFA. Nach dem Krieg und den Entbehrungen herrschte keine Nachfrage für Kultur. Für das erst seit einigen Jahren existierende Kino ohnehin nicht. Den Reiz der deutschen Stummfilme erkannte man wenig später in den goldenen 20ern. Die Meisterwerke von Fritz Lang feierten weltweit große Erfolge. Und dann kam erst der Bauboom. Die ersten deutschen Kinopaläste entstanden, um Platz zu schaffen für die Massen, die sich endlich die Mühe machten, etwas Kultur zu konsumieren. Meint der polnische Filmkritiker Krzysztof Kłopotowski. Das Kino in Zielona Góra, in der heutigen Aleja Niepodległości, wurde 1921 eröffnet. Die Grünberger Kammerlichtspiele wurden von den Brüdern Karl und Richard Bohr ins Leben gerufen. Einer der ersten dort aufgeführten Stummfilmdramen war Deines Bruders Weib von Franz Eckstein. Die deutschen Ufa-Filme konnten zunächst mit jenen aus der US-amerikanischen Traumfabrik Schritt halten, wurden sogar dort, Los Angeles, mit Begeisterung aufgenommen. Die Kinosäle im ganzen Land wurden vergrößert, auch im schlesischen Grünberg. Und ebenso in Grünberg diente das Kino einige Jahre später, im Dritten Reich, dazu üble Nazi-Propaganda zu verbreiten. In den Jahren des Zweiten Weltkriegs wurde der reguläre Betrieb teilweise ausgesetzt, auch wenn weiterhin gelegentlich Propagandafilme ausgestrahlt wurden.
Ale w ogóle było to no zjawisko, bo faktycznie ono objęło mieszkańców.
Dieses Lichtspielhaus war schon ein Phänomen. Zunächst von Deutschen als Ufa-Kino errichtet, bereitete es nach 1945 als Kino Nissa sehr viel Freude jenen Polen, die hier aus den Kresse, aus den polnischen Ostgebieten ankamen. Wenn man von den kriegsbedingten Unterbrechungen absieht, war es im Grunde genommen ununterbrochen im Betrieb. Insgesamt 94 Jahre lang, bis 2015. Und es sollte auch in Zukunft zum kulturellen Gesicht der Stadt Zielona Góra gehören. So der Direktor des nur einige Meter weiter entfernten Museums des Leboser Landes, Leszek Kania. Und wie wird die Zukunft von Kino Nissa aussehen? Der letzte Film, der dort aufgeführt wurde, war Que Horas Ella Volta, ein Sommer mit Mama der brasilianischen Regisseurin Anna Mollert von 2015. Seitdem ist das Kino geschlossen. Die Fassade wirkt teilweise vernachlässigt. Dabei steht das Gebäude unter Denkmalschutz und untersteht eigentlich der städtischen Denkmalpflege. Jede Nutzungsänderung bedarf eines Beschlusses des Stadtrats. Andererseits wurde es 2015 von einem millionenschweren privaten Käufer erworben. Kurz nach Abschluss des Kaufvertrags hielt er sich bezüglich seiner Pläne bedeckt, versicherte aber, er entwickle gerade eine Idee, um etwas Großartiges für die Bewohner von Zielona Góra zu schaffen, spreche gerade mit Architekten und Fachleuten. Er bat lediglich darum, ihn nicht zu stören und ihm zu vertrauen. Diese angeblichen Gespräche dauern jetzt jedoch schon seit über 10 Jahren und es geschieht weiterhin nichts. Der erwähnte Investor versichert, er hätte vielerlei Konzepte gehabt, doch dann sei ihm die Pandemie dazwischen gekommen. Ja, schön und gut, meinen die Einwohner, die Pandemie ist aber jetzt vorbei und das Gebäude befindet sich nach wie vor in privater Hand. Wenn es nach dem seit 2 Jahren amtierenden Stadtpräsidenten von Zielona Góra, Marcin Pabierowski, ginge, sollte das Projekt Kino Nissa schnellstmöglich revitalisiert werden. Es würden Gespräche mit dem Privatbesitzer über einen Rückkauf geführt, damit das Gebäude so bald wie möglich wieder in den Besitz der Stadt überginge.
Objekt ist na pewno bardzo ciekawy, bardzo historyczny, bardzo wyjątkowy i również stoję na stanowisku, że...
Dieses historische Objekt ist für uns natürlich sehr interessant. Wir möchten seinem Ausnahmecharakter Rechnung tragen. Derzeit führen wir wieder Gespräche, um nach den Jahren der Stagnation überhaupt erst einmal wieder den eigentlichen Wert dieses denkmalgeschützten Gebäudes zu ermitteln. Die Revitalisierung von Kino Nissa ist übrigens Teil eines breit angelegten Plans. Auf der Aleja Niepodległości soll in Zukunft eine richtige Kulturmeile entstehen, beziehungsweise die bestehende noch einmal vergrößert werden. Betont Pabierowski. Der Stadtpräsident fügt hinzu, dass es für die Nutzung des traditionsreichen Lichtspielhauses zahlreiche Ideen gibt, die über klassische Filmvorführungen hinausgingen.
Pomysłów jest mnóstwo, na co zwracali uwagę mieszkańcy, scena kabaretu.
Ideen gibt es zuhauf. Kino Nissa soll ein lebendiger Ort für ein weites Spektrum an Veranstaltungsformaten werden. Natürlich für Filme, aber auch für Kabarett, Theater, Tanz, Oper, Konzerte, Performance, Hybridprojekte. Dieses Kino ist für uns der Ausgangspunkt für eine Strategie, die in den nächsten 10 Jahren weitreiche Veränderungen im Kulturleben von Zielona Góra bringen soll. Das Gebäude wirke zwar von außen etwas vernachlässigt, sei aber gut erhalten, vor allem das Interieur. Die Bühne, die noch an die Anfänge erinnere, die für das Stummfilmorchester gedacht war, das etwas morbide Klima, die ausgezeichnete Raumakustik sowie die Kabarettbestuhlung böten eine großartige Grundlage, um das Projekt zu reaktivieren, das kulturelle Erbe der Stadt zu erhalten. Gibt es ein Aber? Nun, die Gespräche darüber, auch wenn sie jetzt etwas intensiviert wurden, ziehen sich seit Jahren hin. Werden bald an der Aleja Niepodległości endlich wieder große Filmpremieren gefeiert? Das Kino Nyssa in Zielona Góra ist nur eines von vielen und im Übrigen nicht nur polnischen Beispielen. Ein ähnliches Schicksal erlebt das seit 2005 geschlossene Kino Piast in Słubice oder etwa das einstige Lichtspieltheater der Jugend im benachbarten Frankfurt an der Oder. Es müsste sich in diesen Angelegenheiten dringend etwas ändern. Fast wie nach dem Ersten Weltkrieg, als die Nachfrage nach besonderen Kulturangeboten jahrelang niedrig blieb. Aus Zielona Góra, Wojciech Osiński.
Über eines der letzten erhaltenen Stummfilmkinos im Westen Polens berichtete Wojciech Osiński. Und das war's auch schon in der heutigen Sendung. Aus Warschau, einen angenehmen Feiertag wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Denisow. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenia. Wir hören uns.